Heute am dritten Abend geht es, wie in der Einleitung gesagt, über das Karma. Es gibt ja auch so Rockgruppen, die Karma heißen. Karma gibt es noch so viele, mit für viele Sachen gebraucht, wie welche Biskuits und alles Mögliche. Hier ist in dem Zusammenhang, ist mit Karma handeln oder tun gemeint. Also wenn es um Ursachen geht, dann ist nicht so sehr gemeint, dass die Sonne aufgeht und wieder untergeht oder der Wind bläst. Das hat eigentlich auch Ursachen, aber es ist nicht so sehr von Handlung, von einem Lebewesen jetzt verursacht. Sondern hier geht es wirklich darum, oder im Vordergrund steht eigentlich die Frage, was beeinflusst eigentlich unser Erleben? Was gestaltet unser Erleben, wie wir die Welt erleben, wie wir andere erleben, wie wir uns erleben, wie wir uns fühlen, wie wir in der Welt sind, was beeinflusst das alles. Und das ist beeinflusst eben dieses ganze Erleben, dass sie die Welt, wie das in diesem ersten Zitat da steht, neben dieser Darstellung, diesem Ausschnitt aus diesem Bild, die Welt ist aus Handlungen Karma gemacht. Das ist eigentlich die Welt, die Erlebniswelt, ist aus Handlungen gemacht. Sie manifestiert sich aufgrund von Handlungen. Die Lebewesen sind aus Handlungen gemacht. Die Ursachen ihres Entstehens sind Handlungen. Aufgrund von Handlungen unterscheiden sie sich, diese verschiedenen Lebewesen, wieder. Und auch das Erleben unterscheidet sich. Und um das geht es eigentlich in der Frage, was trägt eigentlich zu unserem unterschiedlichen Erleben bei, wie wir die Welt und uns selber, die dazu gehört, erleben. Was sind die Ursachen dafür, dass wir jetzt gerade hier sind und das erleben? Oder diese Erinnerung, die wir heute in der Meditationszeit uns ins Erinnern rufen, weshalb haben wir sie gerade so erlebt? Weshalb haben wir so uns darin gefühlt, darin vielleicht gehandelt, anschließend weitergehandelt, zuvor gehandelt? Wie war unser Leben zuvor, danach? Was genau gestaltet eigentlich dieses Erleben? Das ist die Frage, um die es hier geht. Und es wird so grundsätzlich unterschieden, so in zwei Möglichkeiten. Ihr seht das in diesem runden Bild, es gibt diese dunkle Seite. Ihr seht das vielleicht auf diesem kleinen Bild, ja, man sieht es eigentlich nicht so gut, aber es sind Menschen, die sind dann auf der schwarzen Seite hier, sind Menschen, die aneinander gebunden und die werden da, haben einen Strick an den Händen und die werden da von einem Art Dämonen in die Tiefe gezogen und von hinten gestoßen, also ist irgendwie die dunkle Seite. Da geht es emotional und erlebnismäßig bergab. Das ist die Seite, wo es unangenehm wird, wo es leidhaft wird. Dunkle Seite. Und auf der anderen Seite, in der hellen, das sind so Menschen, die sind irgendwie meditierend unterwegs, die folgen einem Führer, der ihnen da irgendein Ziel hin zeigt. Und das ist so eine aufsteigende Bewegung. Hier haben wir so das mit einem Erleben zu tun, das eher freudvoll, innerlich befreit, zufrieden ist, und auf der anderen Seite eben die andere Möglichkeit. Und irgendwo gibt es nicht dann diese Mischbereiche, aber wir haben eigentlich so zwei Bereiche. Und die Frage ist sich eigentlich, wie gestaltet sich dieses Erleben, was trägt dazu bei, dass wir uns eher abwärts Richtung Leid bewegen, oder was trägt dazu bei, dass wir uns in Richtung Befreiung oder Zufriedenheit bewegen. Und das Interessante ist dabei, und an dieser ganzen Betrachtung, häufig wenn wir über tun, ich sage etwas oder ich denke etwas oder ich mache irgendetwas, dann denken wir häufig an, was ist die Auswirkung davon auf. Ich habe zum Beispiel vorgestern eine Küche zusammengebaut, hier in einem Zimmer weiter unten. Also ich habe die Küche zusammengebaut. Dann ist im Ergebnis, ja, ich habe die Küche gebaut. Das äußere Ergebnis. Oder ich rede mit jemandem, ich habe ein Mail geschrieben. Das ist das Ergebnis. Das ist häufig so, wenn wir an, ich tue etwas, ich denke etwas, denken wir an das Ergebnis nach außen. Hier ist die Frage eigentlich eher, was macht es mit mir, dass ich es tue? Also was ist eigentlich das Ergebnis, die Rückwirkung auf mich selber? Das steht eigentlich im Vordergrund. Was macht es mit meinem Erleben, dass ich etwas tue? Nicht so sehr das, was ich nach außen tue, ist das, was im Fokus steht, sondern was macht es mit mir, dass ich es tue? Und tue ist nicht nur ein Tun im Sinn von irgendetwas schreiben oder so, sondern das Tun kann sich auch auf was Inneres beziehen. Ich denke etwas. Ich gebe einen Gedanken, einen Gefühlraum. Also Tun ist ein sehr, sehr breites Feld. Was trägt dazu bei, wenn ich in einer Gedankenkette weiterdenke? Was macht es mit mir selber? Was ist eigentlich die Rückwirkung darauf? Das steht eigentlich im Vordergrund. Das heißt, was trägt, welche meiner Handlungen, das, was ich denke, was ich rede, was ich nach außen tue, was ist eigentlich die Wirkung dessen auf mich selber? Und im Sinne, was tut mir eigentlich im Innersten wirklich gut, im Sinne, dass es mich ausgeglichen macht, dass es mich zufrieden macht, dass ich mit anderen in einem guten Umgang sein kann, oder eben auch das Gegenteil, was trägt dazu bei, dass ich innerlich in einer Anspannung bin, dass ich unzufrieden bin, dass ich nicht zum Aushalten bin, dass ich sehr schnell empfindlich reagiere oder aversiv reagiere, dass ich innerlich eng bin, dass ich verstrickt bin. Was ist eigentlich, welche Handlungen, welche Ketten von Handlungen tragen eigentlich zu einem eher befreiteren Erleben, einem leidfreieren Bewegung, einem heilsamen Erleben, das wäre auf dieser Seite bei, und was auf der anderen Seite trägt dazu bei, dass ich mich eigentlich nicht gut fühle, dass ich in mir selber mich verstricke und gefange. Und eine so wichtige Beobachtung ist, wenn wir, das ist in diesem ein Zitat, das habe ich auch schon ein paar Mal gebraucht, das kommt aus dem Dhammapada, das ist eine Lehrredensammlung, und das ist der erste Vers daraus, das ist in diesem ersten Abschnitt da unten, in dem zweiten Kästchen, und der letzte Satz ist dieses Zitat, das ist ein sehr bekannter Ausspruch: Wenn eine Person aus einem unheilseinen Geisteszustand heraus spricht oder handelt, wird Leid ihr folgen, so wie das Rad des Wagens dem Ochsen folgt, der ihn zieht. Also wenn wir aus einem unzufriedenen Geisteszustand, also unheilsamen Motivation heraus denken, handeln, sprechen, weiterdenken, dann wird aus dem für uns Leid erfolgen. Leid im Sinne von Unzufriedenheit, von Stress, von Selbstabwertung, alles was wir als unangenehm leidvoll eigentlich beurteilen würden. Und das Gegenteil, wenn eine Person aus einem heilsamen Geisteszustand heraus spricht oder handelt, folgt ihr Freude, so sicher wie ihr eigener Schatten ihr folgt. Also es wird hier eine ganz starke Verbindung oder Kausalität hergestellt. Dem, was ich in mir Raum gebe, was ich in mir kultiviere, das führt dazu, ob ich Leid eher erlebe oder die gleiche Situation vielleicht nicht leidvoll. Wenn ich also eine Person mir irgendwie mich anschnauzt oder mir den Weg wegnimmt oder mir den Parkplatz klaut oder irgendwas, oder wo ich einfach, dann kann es sein, dass ich in einem Tag sehr aggressiv darauf reagiere und an einem anderen Tag stecke ich das mit einem Lächeln weg und wünsche ihm noch einen guten Tag oder irgendwie so. Kommt ganz darauf an, das merken, wissen wir an uns selber, in welcher inneren Verfassung, Haltung bin ich eigentlich in einer Situation. Es könnte sein, dass an einem Tag unser Partner oder Lebensgefährte irgendwas sagt und wir reagieren gelassen und irgendwie mit Humor und ein andermal reagieren wir sehr beleidigt und abweisend. Also es kommt ganz darauf an, in welchem Geisteszustand wir eigentlich was erleben. Es ist nicht gegeben, wie wir die eine Situation, der eine von uns erlebt sie so, der andere so. Wie er sie erlebt und jeder das erlebt, hängt ganz davon ab, in welchem inneren Zustand eigentlich bin ich unterwegs. Und eigentlich ist die Frage, was trägt dazu bei, dass ich in mir einen Geisteszustand kultiviere, der dazu beiträgt, dass ich eigentlich, egal welche äußere Situation oder was mir passiert, das eigentlich annehmend und in einer Gelassenheit und Zufriedenheit oder annehmend erleben kann. Also das ist eigentlich, es ist nicht so sehr von außen abhängig, sondern eigentlich dem, wie ich den Dingen begegne. Und das, was dazu beiträgt, das, was das eben kultiviert, das ist dieses Karma, dieses Handeln, das führt zu einem inneren Zustand, wie ich das eigentlich erlebe. Manchmal gibt es nur eine Ursache für so etwas. Denken wir an eine Hauptursache. Wenn uns zum Beispiel jetzt jemand eben den Weg nimmt oder den Parkplatz nimmt oder die Vorfahrt nimmt und wir uns aufregen oder er uns sich in der Kasse, in der Schlange vordrängelt, eben so Situationen, wo wir vielleicht dann mit Aversion reagieren, dann ist das der Hauptpunkt, Gott, das ereignet sich, auf das reagiere ich. Aber wie ich darauf jetzt reagiere, hat ganz, erstens, wie rum die Person das macht, hat wieder Ursachen, verschiedenste Ursachen. Wie ich darauf reagiere und die anderen in der Schlange darauf reagieren, hat wieder viele Ursachen. Also es ist eigentlich nie nur eine Verbindung, sondern es ist ein Bündel von ganz vielen Ursachen, warum ich jetzt in der Situation genauso reagiere und das erlebe und die andere Person auch. Es ist deshalb sehr schwer, eigentlich dieses ganze Geflecht, weshalb erlebe ich jetzt eigentlich so, wirklich so auseinander zu dividieren. Wenn ich das mal tue und mir überlege, wie rum reagiere ich jetzt genau auf diese Situation, gibt es ein paar Hauptgründe, warum ich gerade so reagiere, aber ganz viele sind ganz, ganz kleine Ursachen und ganz viele Ketten, die in dem Moment zusammenkommen. Und die genau dieses Erlebensmoment eigentlich ausmachen. Vielleicht das sehr Interessante ist an der ganzen Sache, wie ich etwas im Moment gerade einfach spontan erlebe, ob ich das jetzt eben als angenehm empfinde oder unangenehm, was gerade in Gedanken in mir aufsteigen, was für Emotionen damit verbunden sind, das können wir eigentlich im Moment, wo es passiert, kaum beeinflussen. Es ist einfach so. Da sind wir eigentlich schon bis zu diesem Punkt, wo das eintritt, eigentlich aus all diesen Konditionen, die da wirken, ein Stück weit konditioniert. Wir können dann versuchen, darauf bewusst zu antworten. Ich kann jetzt bewusst, wenn es mir gelingt, zwischen diesem Erleben und einer möglichen Reaktion darauf, so wie eine Impulsdistanz zu erreichen, das ist ein Element, was wir versuchen in der Achtsamkeit und in der Sammlung zu schulen, dass ich zwischen dem unmittelbaren Weiterreagieren wie innehalten kann. Gerade dann, wenn es unangenehm wird, wenn mir eben jemand schräg kommt, dass ich nicht einfach gerade zack irgendwie zurückgebe, sondern wie einen Moment habe, wo ich entscheiden kann, welche Handlung oder welcher Gedanke, welche äußere Handlung, welches Wort ist jetzt heilsam, brauche ich wie so einen kleinen Zwischenmoment. Dass zuerst vielleicht Wut in mir aufsteigt, dass ich denke, was ist denn das für einer, und ich mich unangenehm fühle, also das ist kaum zu verhindern, das passiert einfach. Und deshalb eigentlich auch dafür haben wir in dem Moment, und das ist etwas an dem Befreienden von diesen Überlegen, haben wir eigentlich keine Schuld. Es passiert einfach. Es ist eigentlich sehr ähnlich, wie wenn wir irgendetwas einfach hören, wenn unser Ohr intakt ist, dann hören wir. Ihr könnt nicht verhindern, dass ihr mich jetzt hört. Oder? Ihr seid da, ihr hört mich. Und ich sehe euch und ihr mich. Das ist, weil unser Auge funktioniert, unser Gehör, es passiert. Und gleichzeitig auf diese Sinneswahrnehmung gibt es eine innere Reaktion. Es findet ein Erleben statt. Und wie sich dieses Erleben gestaltet, können wir im Moment praktisch nicht mehr verändern. Es ist einfach mal da. Das heißt, da habe ich gar keine Möglichkeit mehr und ich habe auch gar keine, weil ich keine Möglichkeit habe, das direkt unmittelbar gerade sofort, wenn es da ist, zu beeinflussen, kann ich auch nichts dafür. Es ist einfach so. Also wenn ich mich einfach mal schlecht fühle, fühle ich mich einfach schlecht. Und ich bin es nicht so im Strumpf. Häufig habe ich dann die Tendenz, ja, jetzt bin ich schon wieder nicht gut drauf und ich sollte doch und ist doch alles schön und es ist gutes Wetter und ich habe eigentlich alles und trotzdem fühle ich mich gut. Häufig auf sowas folgt so eine Selbstverurteilung, wie ich mich jetzt gerade eigentlich fühle. Oder ich akzeptiere es nicht. Und so wie wir uns aber gerade im Moment sich das Erleben eigentlich gestaltet, haben wir kaum eine Möglichkeit, das gerade im Moment, wo wir es erleben, zu verändern. Und das ist auch ein Stück weit, finde ich, entlastend. Das heißt, ich kann es einfach auch mal sagen, ah, es ist einfach so. Ich fühle mich jetzt gerade einfach so. Oder die Gedanken sind jetzt einfach gerade da. Ich kann dann aber versuchen, wenn jetzt so, eben, ich fühle mich jetzt gerade im Moment nicht gut, dann kann ich bemerken, wenn ich jetzt wieder achtsam versuche, unterwegs zu sein, dass ich das anfange zu beurteilen, zum Beispiel. Ah, jetzt bin ich schon wieder schlecht drauf. Oder ich reagiere schon wieder so, ich sollte doch, ich möchte doch anders. Also dann reagiere ich und ich kann diese Reaktionsketten jetzt auf dieses erste Erleben bemerken und sagen, ja, ich möchte das aber nicht weiterverfolgen. Ich möchte jetzt so in eine andere Richtung gehen. Ich lasse jetzt dieses Weiterdenken, dieses Weitergrübeln, ich lasse es sein. Also da setzt dann so eine Möglichkeit ein, wo ich ein Stück weit beeinflussen kann. Das heißt, ich habe auch eine Möglichkeit, wie ich auf dieses unmittelbare Erleben reagiere. Darauf habe ich eine Möglichkeit zu antworten. Vielleicht noch, dass so eine karmische Tat wirklich voll wirksam wird, braucht es so vier Bedingungen. Die sind in diesem im dritten Kasten hier so aufgeführt. Damit das wirklich so voll auf uns durchwirkt und auf uns zurückschlägt, braucht es so vier Grundbedingungen. Die erste, wenn ich etwas tue, muss ich das wie beabsichtigen. Das ist eine wichtige Ursache. Ich will etwas sagen. Oder ich will etwas tun. Ich will etwas weiterdenken. Ich beabsichtige etwas. Dann zweite, ich muss es auch tun. Ich führe den Gedanken aus, ich sage etwas, ich baue die Küche zusammen oder ich gehe einkaufen oder was auch immer. Ich mache etwas und am Schluss muss es erfolgreich sein. Und vor allem, am viertens, ich muss das dann noch hinten rein bejahen. Ich stehe zu dem, was ich gemacht habe und ich finde es gut. Das gibt dann so weg, dann schließt es das ab. Also wenn ich jetzt jemandem zu Leide leben möchte, eben, dann steht die Absicht, ich möchte dem jetzt was sagen, was den beleidigt. Der hat mich aufgeregt, jetzt gebe ich zurück. Die Absicht, ich will ihn verletzen. Das zweite, ich verletze ihn wirklich. Also ich sage was, wo ich weiß, der reagiert so und so drauf. Das verletzt ihn wirklich. Es kommt bei dem wirklich an, der hört das, er ist wirklich verletzt und ich finde noch Genugtuung darüber. Oder auch umgekehrt, ich mache was Gutes, ich möchte jemand eine Freude machen, ein Geschenk, ich kaufe ein Geschenk, ich habe die Absicht, dem eine Freude zu machen. Da kommt die Absicht, er hat Geburtstag, ich weiß, der hat das und das gern. Aber das wäre wirklich was Gutes für ihn oder sie. Ich kaufe das, ich kann es, ich finde es auch wirklich, ich kann es kaufen. Ich gebe das Geschenk wirklich, es wird angenommen, es wird erkannt und ich freue mich, ob der Wirkung, die Person freut sich wirklich darüber. Dann ist es so eine volle, abgeschlossene Handlung eigentlich. Und wenn all diese Elemente zusammenkommen, dann wirkt die Handlung voll. Und zwar wirkt sie dann eben auf unser inneres Erleben und bildet wie so jedes so Erleben und so abgeschlossene karmische Handlung. Vor allem, wenn sie vollständig abgeschlossen ist, die senken wie so einzelne Samenkörner eigentlich in unser Bewusstsein. Wir können uns das bildlich etwas vorstellen, aber ich finde es noch eine hilfreiche Darstellung. Wir sind so wie wir haben so einen riesen inneren Bewusstseinstank und all unsere Erleben sind so kleine Erlebensfaktoren und Handlungsfaktoren, die wir ausführen, die Gedanken, die wir denken, Handlungen, die wir machen den ganzen Tag. Und all das senkt sich wie kleine Samen in dieses Speicherbewusstsein, Alaya-Bewusstsein, das sinkt da eigentlich einfach rein. Den ganzen lieben Tag, seine ganze Kette von Handlungen, wenn wir uns überlegen, was wir alles so tun und denken den ganzen Tag, ist das ja eine wahnsinnige Vielfalt, sind tausende von Elementen. Ja?
Darf ich?
Ja, klar.
Und zwar, du hast eben gesagt, die Person freut sich auch wirklich, aber ja, die muss sich ja nicht freuen, damit das eine Wirkung hat.
Na, ich freue mich dann wieder über die Freude, dass ich ihr Freude machen konnte.
Ja, aber recht. Wenn die Person sich nicht freut, dann macht das ja nichts. Ne? Also man kann
ja
auch
ich
was
kann
machen,
trotzdem, genau.
Die andere Person merkt es vielleicht genau. Gar nicht, weiß gar nicht, dass ich
genau.
Das war oder so. Und dann wirkt
es
das
geht
trotzdem.
Darum, dass mehr, dass ich sage, ja, meine Tat war wirklich gut und ich wollte das Beste, leider hat es jetzt nicht so ganz geklappt oder sie hat das Buch schon, was ich ihr schenken wollte. Und Aber trotzdem, es war trotzdem okay. Für mich, genau, das gut, das, für mich war es okay. Also all diese so Handlungen, ob jetzt ganz abgeschlossen in dem Sinne, wie es hier ist, es gibt auch Teile, wo also vielleicht etwas, ein Element fehlt oder nicht völlig abgeschlossen, aber all diese so einzelnen Erlebenselemente sinken praktisch in unser großes Speicherbewusstsein. Und wenn wir jetzt eben so sitzen wie heute Abend oder ihr am Abend sitzt oder vielleicht auch in der Nacht, habe ich jetzt sicher schon erlebt, ihr wacht auf, plötzlich taucht irgendein Gedanke auf. Ihr wisst gar nicht weshalb, taucht einfach auf, ein Erinnerungsfetzen taucht auf. Oder ihr seid unterwegs irgendwo und plötzlich taucht eine Erinnerung, ein Erlebenselement, etwas, was ihr gedacht, gemacht habt, auf, was ihr vor 5 Jahren gemacht habt. Einfach aus dem Nichts taucht das einfach auf. Und das heißt, das kann also dann karmischen Samen, die sinken in dieses Bewusstsein und dann gibt es Verbindungen von Ursachen, die die plötzlich wieder zum Vorschein bringen und das Erleben neu gestalten. Und eigentlich geht es darum, dann zu schauen, was habe ich oder das zu beeinflussen, was alles in diesem Speicherbewusstsein eigentlich aufbewahrt ist, weil das Erleben, was von außen kommt, ein Impuls von außen, ruft Erinnerungsfetzen und Handlungstendenzen wieder hervor, die in diesem Speicherbewusstsein sind. Und deshalb ist es ganz entscheidend zu schauen, was nehme ich überhaupt in dieses Speicherbewusstsein eigentlich auf. Weil das, was da drin ist, und das seit meiner ganzen Kindheit, mein ganzes Erleben, mein bisheriges Leben hat zu dem beigetragen und das wird in jedem Erlebensmoment verbindet sich das wieder mit neuem Erleben. Und deshalb hat das, was da drin ist, beeinflusst wirklich wieder mein Erleben. Und deshalb ist da die große Frage, was kann ich eigentlich tun, damit in diesem Speicherbewusstsein Sachen gespeichert sind, karmische Samen, die dazu beitragen, dass ich in einer anderen Art, in einer heilsamen Art und Weise wieder Neues erleben kann und darauf reagieren kann. Das ist eigentlich so dieser Punkt und die Frage ist nämlich, okay, wie können wir das beeinflussen? Und das eigentlich auf so diesem nächsten Bild, da gibt es verschiedenste Belehrungen dazu. Ich habe jetzt einfach mal zwei rausgegriffen oder ein paar weniger rausgegriffen. In diesem Kreis, den ihr auf der Rückseite seht, nochmal der gleiche hier. Und ich habe in der Mitte eigentlich geschrieben einen wichtigen Grundsatz. Ihr könnt den lesen, das heißt vermeiden und schwächen unheilsamer Geisteszustände und erwecken und fördern heilsamer Gutgeisteszustände. Das ist übrigens einfach so als Klammerbemerkung das rechte Bemühen, das ist ein Teil des achtfachen Pfades, den der Buddha gelehrt hat. Das ist ein Element, das ist die Beschreibung eigentlich was ist rechtes Bemühen? Rechtes Bemühen ist vermeiden von unheilsamen Geisteszuständen, die noch gar nicht da sind. Ich schaue, dass es gar nicht erst passiert. Ich schwäche unheilsame Geisteszustände, die schon da sind. Ich erwecke heilsame Geisteszustände, die noch gar nicht da sind. Und ich fördere solche, die schon da sind. Das ist vierfache rechte Bemühen. Und das ist ein Teil dieses achtfachen Pfades. Und jetzt können wir uns nicht fragen, was sind unheilsame Geisteszustände oder Handlungen? Und da werden eigentlich 10 so erwähnt, die seht ihr rechts. Es ist nicht einfach eine beliebige so Zusammenstellung. In der buddhistischen Lehre gibt es immer wieder Aufzählungen von solchen 10 oder noch mehr unheilsamen Handlungen oder heilsamen Handlungen. Es gibt immer wieder solche ganze Nummernkataloge. Das ist einfach eine Auswahl. Die werden dann auch immer wieder variiert und mit anderen Anzahlen. Also nicht irgendwie zum... Ich habe auch immer Mühe, wieder mir diese verschiedenen Aufzählungen die zu merken. Das soll uns einfach inspirieren, im Sinn, wie das jetzt hier eingeteilt wird. Und wir sehen, es gibt so da 3 körperliche Handlungen. Das wäre töten und verletzen. Also wirklich etwas eher körperlich zu verletzen oder ein Wesen zu töten. Stehlen und nehmen, dass wir etwas nehmen, was uns nicht gehört. aus Verlangen und Anhaftung, also aus einer schlechten Motivation, wenn ich etwas nehme, um irgendwie das vielleicht anders zu verteilen, aus einer guten Motivation ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich aus Verlangen und Anhaftung stehle. Für mich ist ein Unterschied. Und dann verletzendes sexuelles Verhalten, wo ich wirklich andere Menschen bewusst verletze oder in Beziehungen mich reindränge. Das wären so drei körperliche Handlungen, die da erwähnt werden. Das ist nicht lange, nicht abschließend, aber gibt so einen Eindruck. Also wenn wir überlegen, was ist eigentlich unheilsam, dann kann ich sagen, es gibt unheilsame Handlungen, die sich auf den Körper beziehen. Es gibt eine andere Idee, da können wir dann selber noch weiter drüber nachdenken. Ich denke, also eine körperliche Handlung ist auch, seinem Körper einfach nicht Sorge zu tragen, den auszubeuten zum Beispiel. Oder? Das geht vielleicht dann Richtung Verletzen. Sich einfach dauernd über die Grenzen zu leben. Sich Lebensmittel zuzuführen oder Suchtstoffe, die den Körper schädigen. Oder irgend sowas. Oder gefährliche Handlung, gefährliche, sehr gefährliche Sportarten, kann man sich fragen. Ist das nicht einfach potenziell eigentlich eine Art, den Körper zu gefährden? Das kann man noch viel weiter fassen, als das jetzt hier steht. So ein bisschen so uns eine Idee geben. Es geht wirklich darum, dass wir eigentlich unheilsam, das heißt zerstörerisch oder abwertend mit unserem und anderen Körpern umgehen. Dann gibt es so vier verbale Handlungen, die sind interessant, weil sie uns so wieder so einen Spiegel vorhalten, wie häufig sind wir darin irgendwie unterwegs. Also das eine ist so ein ziemlich deutlich Lügen und Unehrlichkeit, also wenn wir wirklich ganz bewusst Lügen oder Unehrlichkeiten verbreiten. Dann Verleumdung und schlecht über andere reden, also auch so Geschwätz über andere, die nicht da sind, sie zurücksetzen, uns hervorzutun, so einfach eigentlich andere zu schädigen, indem wir reden. So verletzendes Reden, Ironie, Zynismus, also indem wir wirklich eigentlich so mit Worten Gift versprühen. Und dann auch interessant, sinnloses Geschwätz, im Sinn einfach Geblabber, im Sinn von Zeit totschlagen. Wir reden einfach um des Redens Willens. Das ist deshalb unheilsam hier, weil es relativ viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Man kann sehr viel Zeit damit verbringen, einfach über irgendwas zu plaudern. Es gibt nicht auch sinnloses Geschwätz, was uns hilft, einfach so beim Kaffee und so den Austausch und Kommunikation aufrechtzuerhalten, aber wir können uns nicht auch viel Zeit damit verbringen, einfach sinnlos irgendwas uns auszutauschen über Belanglosigkeit. Das bringt gar nichts. Und das wäre dann deshalb sinnlos oder eine unheilsame verbale Handlung, weil sie uns vor Sinnvollem abhält. Ich meine, unter dem könnte man sinnloses Geschwätz, könnte man jetzt in einer moderneren Form sich auch sagen, würde ich jetzt darunter sehen, auch einfach sinnloses Zeug lesen oder sinnlos Agogo-Serien schauen oder im Internet surfen oder irgend sowas. Oder es geht um was Ähnliches. Ich kann da unglaublich viel Zeit verbringen, die ich eigentlich ja besser einsetzen könnte. Sie bringt auch all diese Informationen, die ich da in mich aufsauge, die füllt all mein Bewusstsein wieder mit irgendwelchen Splittern. Mir geht das so. Also wenn ich schaue nicht auch mal gerne eine Serie und so, und wenn ich das aber schaue, ich schaue es nicht so häufig, aber ich merke, und weil ich nicht so häufig schaue, zum Beispiel im Gegensatz zu meiner Frau, die liebt Serien, wenn ich dann mal ein Element schaue, das wirkt bei mir extrem nach. Also die Bilder, die tauchen wieder auf oder Musik aus diesem Film. Oder wenn ich mal intensiv Musik höre, das wahnsinnig, wie das nachhängt, wenn man dann noch am nächsten Tag sitzt, die Musik ist noch da. Also es ist schon verrückt, wie das einfach, was wir wahrnehmen, was wir aufnehmen, in uns so absagt und wirkt. Wenn wir nicht ganz viele uns erschauen, sind, wird das wie abgestumpft, aber wir nehmen es trotzdem auf. Es wird einem einfach bewusster, wie viel da eigentlich auf einen kommt, wenn man sich etwas wenn man das weniger konsumiert. Also deshalb auch so verbale Handlungen können wir eben auch weiter fassen als nur das da. Oder es ist jetzt einfach nicht aus diesen Lehrreden entnommen, sinnloses Geschwätz. Und dann Aktivitäten des Geistes, das wäre Schüren von Habsucht und Begehren, dass wir das wirklich an Sachen aufgeilen, Kataloge durchschauen und sagen, das könnte ich noch haben und das noch und so, in uns das reinsteigen, weil das macht den Geist einfach unruhig. Es führt zu innerer Unruhe. Oder dann Hegen von Böswilligkeit und Groll und die falschen Sichtweisen, das wären wieder all diese Facetten des Unwissens, dass wir einfach eine Art und Weise der Sichtweise in uns kultivieren, die eben nicht der Wirklichkeit entspricht. Das wäre, dass wir uns in Sichtweisen fliehen, alles ist stabil, es ist alles, ich kann Befriedigung, wirklich endliche Befriedigung finden aus dem, was ich hier so einfach erlebe. Das bleibt ewig. Die vier edlen Wahrheiten vom Leiden, die gibt es gar nicht. Ich kann schon über Konsum oder was auch, kann ich eigentlich wirklich zufrieden sein. Ich habe eine falsche Ansicht von mir selber, wer bin ich eigentlich? Also es ist eine ganze Facette, diese falschen Sichtweisen sagen eigentlich, ich hege oder ich mache Führerhandlungen durch, die eigentlich diese Sichtweisen eher bestärken, im Gegensatz, um sie zu schwächen. Das wäre unsere unheilsame Handlung. Wir können selber uns überlegen, was alles trägt dazu bei, an körperlichen Handlungen, an verbalen Handlungen, an sonstigen Handlungen, die da bei uns dazu beiträgt, dass wir uns eher am Schluss unzufrieden fühlen. Es mag vielleicht eine kurze Befriedigung sein, aber nachher fühlen wir uns unzufrieden. Es wirkt unheilsam nach. Was ist das alles? Was tut uns eigentlich, oder mit anderen Worten, was tut uns eigentlich wirklich gut und was tut uns schlecht? Was tut uns nicht gut, wenn wir darüber nachdenken? Das wären unheilsame Handlungen. Und das können wir wirklich auch, das ist auch unterschiedlich zwischen uns, oder? Dem einen tut das vielleicht gut und dem anderen aber nicht. Also da ist wirklich die Frage, was wirklich tut mir eigentlich gut. Und die andere Frage ist dann, ja, was tut mir eigentlich, also was tut mir nicht gut und was tut mir gut. Und ich habe da auch wieder einfach eine kleine Auswahl genommen. Ihr seht das im linken Kasten von dem hier, die 6 oder 10 Vervollkommnungen, die nennt man Paramita. Und es gibt eben auch wieder, es gibt solche Aufzählungen, da sind 6 erwähnt und andere sind 10 erwähnt. Und ihr seht jetzt, die ersten 6 wären die eben, die eher im Theravada-Buddhismus, die anderen im Mahayana-Buddhismus. Ich habe mal alle aufgeführt. Das wäre, was tut uns, was führt dazu, dass wir uns innerlich eine heilsame Geisteshaltung, was fördert eine heilsame Geisteshaltung, ist zum Beispiel Großzügigkeit. Im Gegensatz zu Geiz, zu Raffgier. Wenn wir uns großzügig geben, das öffnet uns, das macht uns zufriedener. Das verbindet uns mit anderen. Ethisches Verhalten wäre eine von diesen Eigenschaften, die eine innere heilsame Handlung fördert. Das geht wieder in diese, das Vermeiden eben von diesen unheilsamen Handlungen ist eigentlich mit ethischem Verhalten oft gemeint. Das gibt auch so, in Retreats gelobt man eigentlich, dass man während der Zeit des Retreats diese 10 unheilsamen Handlungen nicht macht, dass man die vermeidet. Das ist häufig, wenn man so eine Meditationswoche oder so anfängt, wird über diese 10 unheilsamen Handlungen gesprochen, dann nimmt man sich vor, für die Zeit dieser 10 Wochen oder dieser 3 Tage oder was auch immer, das nach Möglichkeit zu vermeiden. Das wäre eigentlich ethisches Verhalten. Geduldiges Annehmen, Geduld kultivieren, dass ich mich in Geduld üben kann, das wäre so ein Parameter. Dann bemühen, dass ich mit innerer Kraft unterwegs bin, dass ich versuche, Positives, Heilsames zu fördern. Diese Meditation, die trägt dazu bei, und Weisheit. Das wären so 6 Parameter, und dann gibt es noch 4 weitere, dann sind es dann eben 10. Entsagung, Wahrhaftigkeit, Entschlusskraft, liebevolle Güte und Gleichmut. Das wären so Geisteszustände, die man bewusst fördern kann, auch durch äußere Taten stärken kann, die eher zu einem heilsamen Geisteszustand beitragen. Also alles, was eigentlich diesen 10 unheilsamen Handlungen auf der rechten Seite wie ein Gegengewicht ist, wenn man das fördert, dann schwächt es automatisch das Unheilsame auf der rechten Seite. Und das vielleicht auch immer wieder in der Meditation oder in seiner Achtsamkeitspraxis ein ganz schmaler Pfad, wo man wahnsinnig aufpassen muss. Wenn ich merke, ich bin jetzt so in einer unheilsamen Handlung, dann kann ich mir darüber Vorwürfe machen. Ich habe schon wieder, habe ich das gemacht, schon wieder habe ich so, war ich im sinnlosen Geschwätz verstrickt, schon wieder war ich da nicht ganz so ehrlich unterwegs oder habe irgendetwas von diesen Handlungen gemacht, dann kann ich mir darüber Vorwürfe machen, sagen, ich will es nicht mehr tun. Dann, das war schon okay, aber dann bin ich aversiv gegen mich selber unterwegs. und indirekt fördert das eigentlich häufig sogar das nach ich. Weil aus dieser Selbstabwertung kommt häufig wieder ein Zirkel, dass ich dann so etwas wieder tue. Die viel bessere Variante ist eigentlich, dass ich das Heilsame einfach versuche zu fördern. Also wenn ich merke, ich bin so eher der Sammlertyp, der eifersüchtige Typ oder der geizige Typ, dass ich versuche bewusst einmal am Tag großzügig zu sein. Dass ich jemandem Zeit schenke, dass ich jemandem wirklich Mittel zukommen lasse, dass ich einfach versuche, etwas, was mir wichtig ist, jemandem anderen zu geben. Das ist viel besser, als zu sagen, oh, ich bin geizig und das ist schlecht und ich möchte das nicht mehr. Also eigentlich das heilsame Fördern schwächt automatisch das Unheilsame, ohne dass ich durch Aversion, dass ich das nicht haben will, das Unheilsame stärke. Da muss man wirklich immer wieder mit sich selber wahnsinnig aufpassen, dass man nicht diese aversive Schiene, Selbstvorwurfschiene fährt, sondern eher die andere Schiene. Das wäre so und deshalb auch, und das ist auf der vorderen Seite noch, diese Schuld und Reue. Vielleicht von allem übrigens, ihr seht, das sind viele Zitate aus diesem Buch, das möchte ich hier vielleicht noch einmal auch ein kleiner Werbespot für dieses Buch loswerden. Ich hatte schon lange nicht mehr mitgebracht und darüber direkt gesagt, finde ich immer noch ein sehr lesenswertes Buch, vielleicht von allem im Buddhismus. Es ist so ein Kompendium, aber im Sinn von gut zu lesen, einfach was ist Inhalt des Buddhismus in verschiedenen Schulen im Buddhismus. Es ist ein sehr gutes Buch. Ich habe mal einen wöchigen Kurs bei ihm besucht, wo er das Buch im Prinzip, früher hat er das einfach immer wieder gelehrt, eine Woche lang, praktisch all dieses durch. Und dann aus diesen wöchentlichen Kursen, die er leider nicht so häufig gibt, so alle 4-5 Jahre, ist dann dieses Buch mit der Zeit entstanden. Und ich finde nach wie vor das ein sehr lesenswertes und gutes Buch. Also wenn man sich für Buddhismus interessiert und jetzt zum Beispiel über Karma was wissen möchte, dann ist das hier gut und knapp beschrieben, auch mit Zitaten und so weiter. Wer sich mal für sowas interessiert, ist das ein empfehlenswertes Buch. Vielleicht nicht ganz günstig, aber es ist das Geld wert. Also da seht ihr immer, wenn ich sage, Fred von Neumann 2007 ist das dieses Buch. Es gibt schon mittlerweile eine neuere Auflage, aber das wäre also aus diesem Buch. Und er unterscheidet hier wirklich den Unterschied zwischen Reue und Schuldgefühl. Reue weiß wirklich, wer eigentlich was Positives. Ich bereue das getan zu haben und ich lasse es dann aber auf sich beruhen. Ich mache mich nicht fertig deswegen. Ja, es war auch nicht okay. Nächstes Mal mache ich es besser und dann ist es gegessen. So Schuldgefühl wäre, ich wälze mich im eigenen Dreck und stärke damit meine negativen Tendenzen. Da müssen wir, je nachdem wie wir veranlagt sind, extrem aufpassen, dass wir nicht in diese Selbstentwertung eigentlich reinkommen. Was ist nicht interessant ist, und das habe ich versucht in dieser Meditationszeit auch etwas anzuleiten, die Frage ist, wie gehen wir mit unserem karmischen Tank um, der ja einfach schon da ist, der einfach gefüllt wurde in unserem Leben. Und der ist einfach schon da, da können wir nichts mehr dran ändern, der ist jetzt mal so, wie er da ist. Und was eben ganz entscheidend ist, und das ist hier in diesem nächsten Zitat von Tilman Borkhardt, jetzt hier diesmal nicht von Fred von einem kurz beschrieben, ich sage es einfach nochmal mit eigenen Worten, könnt ihr es auch noch nachlesen. Die Frage ist, kann ich so diesen inneren Tank, den ich habe, kann ich auf den Einfluss nehmen im Sinn, das, was doch schon an Unheilsamen sich einfach abgelagert hat, kann ich das noch beeinflussen? Wie kann ich mit dem umgehen? Das wäre gemeint mit einfach, kann ich dieses Karma, dieses angesammelte Karma, kann ich das reinigen, weil das beeinflusst ja mein künftiges Erleben. Nicht das im Moment, das ist schon so, wie es ist, aber ich kann jetzt, indem ich jetzt damit umgehe, beeinflussen, wie ich künftig erleben werde. Das ist möglich. Und da ist eben die Frage, wie gehe ich mit dem, was einfach schon sich angesammelt hat, um? Und da finde ich wirklich eine gute Übung, das kann man einfach schon an einem einzelnen Tag eigentlich sehr merken, wenn wir was erlebt haben und am Abend noch hinsetzen, einfach in uns reinschauen, dann tauchen vielleicht Gedanken und Gespräche und E-Mails und Sachen, die wir eben, die tauchen wieder auf. Nicht alles, aber wenn wir einfach so offen ins Reinspielen, was war es am Tag, Wir können es auch sogar etwas provozieren. Wir gehen so den Tag durch und schauen, was taucht da wieder auf. Und häufig taucht das ja nicht nur einfach als Gedanke auf, sondern auch mit einem Körpergefühl, mit Empfindungen, zwar in einer abgeschwächten Form, aber es taucht noch auf. Und jetzt kann ich das wie einfach in mich annehmend halten und ich kann es einfach vergehen lassen. Oder ich kann es noch weiter bestärken. Ich kann dann noch lieber nachgrübeln. Ich kann denken, dem sage ich dann morgen das und das mache, denke ich noch weiter. Und dann sinkt es praktisch verstärkt wieder zurück in mein Bewusstsein. Oder ich kann es einfach annehmen und wie auslaufen lassen. Ist so wie ein Echo, dass das Echo vom Tag kommt. Ich kann es nochmal verstärken und dann geht es wieder in das Speicherbewusstsein. Oder ich kann es wie annehmend sich auflösen lassen. Vielleicht braucht es ein paar Mal, dass etwas hochkommen kann. Ich kann es annehmen, auflösen. Ich kann vielleicht auch jemand, der mich verletzt hat, demnach, ja, warum hat er mich so verletzt? Es hat mich wirklich verletzt, aber dem ging es ja wahrscheinlich so und so und ich gebe ihm gute Wünsche zurück, statt dass ich über ein Rache-Szenario nachsinne, was ich am nächsten Tag tue. Hat eine völlig andere Qualität. Ich kann das nochmal aufnehmen, ich kann meine eigene Verletztheit annehmen, ich kann auch sagen, das war nicht richtig, was er getan hat. Ich kann mir überlegen, wie könnte ich heilsam darauf reagieren, indem ich das nächste Mal, am nächsten Tag das vielleicht anspreche und sage, mir ging es so und so. Oder ich könnte sagen, wie schlage ich am nächsten Tag zurück. So. Und das, was ich da nicht in mir kultiviere und dann wieder zurücksinkt, so bearbeitet, sage ich jetzt mal, in meinen Speicherbewusstsein, habe ich einen maßgeblichen Einfluss, wie ich der Person morgen begegne. Neu. Und darum geht es eigentlich, das wieder aufsteigen lassen, was ich schon angesammelt habe, eigentlich gar nicht so sehr darauf zu reagieren, das einfach zu halten, das wie vergehen lassen. Dadurch reinigt sich ein Stück weit dieses Karma. Und ich kann es noch wie nachbearbeiten, indem ich eben Sachen, Verletzungen, Sachen, die so in mir vor sich hingehen, ins Bewusstsein nehme, das praktisch heile und wieder zurücksinken lasse. Oder es einfach sogar einfach halte und es wie vergehen lassen. Das führt dazu, dass so eine karmische Reinigung stattfinden kann. Und das ist aber auch ein Punkt, wenn wir eben so sitzen, dann denken wir vielleicht, ja, am Anfang das einfach entspannen und so, aber wenn ich lange sitze und einfach Sachen in uns aufsteigen lassen, ist es nicht immer angenehm. Da kommen wirklich einfach Dinge zum Vorschein, die vielleicht auch anstrengend sind, die vielleicht sogar so sind, dass es jemand braucht, mit dem wir darüber reden können. Also das merkt man, es ist deshalb nicht ungefährlich, wenn man zum Beispiel traumatisierte Personen meditieren. Oder mit heftigen Vergangenheitserlebnissen. Das kann wirklich in der Meditation, können Dinge aussteigen, die man nicht erwartet. Das gibt dann plötzlich Raum, es kommt nicht mehr von außen Informationen, die das Ganze immer zupacken mit irgendwas, sondern plötzlich können sich da Dinge wieder aus diesem Bewusstsein hoch ins Bewusstsein kommen, mit denen man gar nicht rechnet. Das sind immer wieder Erlebnisse, wenn man auch so Meditationslehren zuhört, die Leute über längere Zeiten, intensive Meditationszeiten, über Monate oder Jahre begleiten, dann kommen solche Dinge zum Vorschein. Deshalb ist es auch nicht einfach angenehm. Sie sitzen, das ist dann häufig Arbeit, weil das kommt dann hoch, dann können wir es eben bearbeiten, es ist dann die Möglichkeit, wir können damit was machen und es damit wie sich auflösen lassen. Das wäre dann so gemeint mit dieser karmischen Reinigung. Und für mich ist so ein gutes Bild dafür, also das Echo eben, das kann ich wieder verstärken, oder wenn ich das nicht darauf antworte, dann nimmt das einfach ab. Oder eine Welle, die nimmt, wenn ich die nicht weiter wieder im Wasser hin und her mache, ich kann so eine erste Welle machen im Wasser, das ist das erste Erleben, dann kann ich das nochmal machen, wenn ich nichts mehr mache, wird sich das Wasser einfach irgendwann beruhigen und die Welle ist weg. Und so ähnlich ist es eigentlich mit solchen Erlebniswellen, oder diesem karmischen Saat, die wir in uns haben. Und deshalb kommt nicht vielleicht das Anstrengende dran, und das vielleicht die harte Botschaft, wir haben wirklich, das war das letzte, also hier Zitat, Karma bedeutet extrem viel Eigenverantwortung. Ich habe zwar zuerst gesagt, ja, für das Erleben, das wir unmittelbar gerade haben, können wir nichts mehr machen, das ist einfach so, aber die Art und Weise, wie wir künftiges, egal was, erleben werden, darauf haben wir Einfluss. Und eigentlich nur wir, niemand anders. Es kommt nur darauf, wie wir selber auf Dinge, wie wir selber auf Sachen reagieren, hängt von uns ab, von unserem Geisteszustand, nicht von außen. Und da ist eben unsere Vereignung, wir haben es in der Hand, so das Heilsame zu kultivieren oder das Unheilsame. Oder einfach unsere Zeit tot zu schlagen, ohne das eine oder andere zu machen. Und es gibt so, das habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, das wollte ich eigentlich ursprünglich, es gibt, habe ich auch schon ein, zwei Mal gebraucht, diese Geschichte, weil ich finde sie sehr eindrücklich, dass die Tapusa Sutta heißt die, und also eine Lehrrede, die heißt Tapusa, eben Sutta, Lehrrede, und da fragt Ananda, Buddha, Ananda war einer der begabtesten und nähesten so, Schüler von Buddha, auch ein sehr gelehrter Mann, der hat Buddha gefragt, du, wie hast du es einfach gemacht? Ich merke immer wieder, eigentlich, ich habe Mühe mit der Meditation und hast du das eigentlich gemacht? Wie bist du deinen Weg gegangen? Und Buddha hat ihm dann den Rat gegeben, schau, mir ist einfach mal aufgefallen, dass ich eigentlich zwei Möglichkeiten habe. Ich kann mir überlegen, was ist heilsam? Was tut mir wirklich gut? Und was tut mir wirklich nicht gut? Und zwar nicht nur gerade im Moment, oder, sondern einfach mit einer bisschen längeren Perspektive, was ist für mich wirklich heilsam? Und ich habe mich einfach entschlossen, das Unheilsame nicht mehr zu tun und das Heilsame zu tun, zu denken, in mir zu kultivieren. Und das hat mich dazu geführt, dass ich sage, ja, da merke ich, das tut mir eben gut, deshalb mache ich das. Und das ist eigentlich so der Schlüssel, wenn ich das wirklich konsequent durchziehen würde, dann hat das eine wahnsinnige Konsequenz. Und das hat Buddha gemacht, deshalb hat er dann zur Erleuchtung gefunden. Das war eigentlich der drehende Angelpunkt. Hat sich einfach das ganz klar einfach, diese Unterscheidung eigentlich schwarz-weiß, gibt nicht auch Grautöne, ist nicht immer ganz klar, was ist heilsam und nicht. Aber einfach diese ganz klare Unterscheidung, heilsam, dunkel hier, diese Seite, oder heilsam, die weiße Seite. Das ist eigentlich der Schlüssel. Und darin liegt natürlich auch die Eigenverantwortung, weil diese Eigenverantwortung, die können ja nur wir machen. Das kann niemand anders. Und vielleicht die Sprengkraft jetzt in dieser Karma, ich möchte das einfach noch als Klammer anfügen, da kann man drüber denken, wie man will. Aber das ist einfach das, was wir tun und denken, auf uns zurückwirkt. Ich denke, das ist einfach das ist so nachvollziehbar, das kann man gar nicht verneinen. Also das ist einfach offensichtlich. Die Frage ist nicht, wie lange wirkt das? Und in der buddhistischen Belehrung glaubt man nicht, dass dies über x verschiedenste Leben hinweg wirkt. Dieses Karma hat Wirkung nicht nur in diesem Leben, sondern dieser Tank, der immer praktisch Karma-Tank, der ist schon gefüllt aus früheren Existenzen in irgendwelcher Art und wirkt weiter. Und die große Herausforderung ist ja, sich aus diesem Ganzen immer wieder ins Werden kommen. Dieses Samsara bedeutet, dies hat immer dann diesen Bedingten entstehen. Das bedeutet, ich komme immer wieder nicht nur in einen neuen Gefühlszustand in diesem Leben, sondern das wirkt über x Leben weiter. Und wenn man nicht das glaubt, nur jetzt mal, wir denken uns jetzt mal, wir würden das glauben, das, was ich heute tue und denke, hat eine Auswirkung darauf, wie ich in weiteren Existenzen weiterleben werde und noch weiteren Existenzen, dann kriegt das nicht schon noch einen anderen Geruch, als wirkt es nur auf morgen oder übermorgen. Sondern ich trage die Verantwortung dafür, in welcher weiteren Existenz und wie ich weiter nach meinem Tod als Mensch weiter existieren werde. Wenn wir das glauben würden, dann hat es nicht eine extreme Sprengkraft. Und deshalb kann man dann so teilweise in Büchern von tibetischen Lehrern, die das natürlich wirklich voll glauben, das führt dann zu seiner Motivation, dass man praktiziert, als würden einem die Haare brennen. Wenn man das wirklich glaubt, dann werden die Prioritäten verschoben. Oder dann, weil dann habe ich jetzt die Möglichkeit, weil ich jetzt als Mensch da bin, der die Möglichkeit hat zu praktizieren, Belehrungen zu hören und heilsam auf dieses Karma zu wirken, dann muss ich diese Chance nutzen, weil sie kann morgen vorbei sein. Und deshalb ist auch so, das möchte ich einfach nochmal als Klammer, man kann sich dazu stellen, wie man will. Ich möchte es einfach sagen, auch muss man hier eigentlich anfügen, weil das ist in dieser Abbildung auch angefügt, dass ich wirklich die Überzeugung darüber und die Gewissheit auch, dass es wirklich nicht nur hier wirkt, sondern es wirkt weiter. Und das erklärt vielleicht manchmal auch, warum Menschen, ich finde das immer wieder erstaunlich, wie Geschwister, die im genau gleichen Umfeld, genau die gleichen Eltern, vielleicht sogar zweieiige Zwillinge aufgewachsen sind, wie sich die dennoch unterscheiden. Mit ziemlich gleichem Erfahrungshintergrund. Wenn das nicht wirklich so eine Vorexistenz gäbe mit so einem Speicherbewusstsein, würde das ein Teil, würde das eine Möglichkeit, das zu erklären. Aber eben, ich sage jetzt, da sind wir in einem sehr hypothetischen Bereich und ich möchte es einfach der Vollständigkeit halber, wenn wir schon über eine buddhistische, tibetische Darstellung hier sprechen, das noch anfügen und dass es dann nicht eigentlich zu einer unglaublichen Dringlichkeit führt, diese heilsamen Geisteszustände nicht auch zu kultivieren und die anderen eher zu schwächen und zu lassen. Also insofern hat es vielleicht, was können wir jetzt ganz umgangssprachlich zusammenfassend sagen, was heißt eigentlich Karma? Karma, diese Belehrung über Karma, die sagen einfach, das, was ich tue und denke, und was ich häufig tue und denke, dass ich habe die Möglichkeit, meinen eigenen Geisteszustand zu kultivieren. Und der ist dazu, trägt dazu bei, wie ich wieder auf Situationen, die einfach gegeben sind von außen, wie reagiere ich auf die, wie ich erlebe ich die. Ich habe einen Freiheitsgrad, dieses künftige Erleben durch bewusstes Gestalten von Kultivieren von Heilsamen, Vermeiden von Unheilsamen, da die Samen zu legen, um künftiges Erleben anders zu gestalten. Das ist eigentlich die Botschaft von Karma. Und insofern finde ich sie ist eigentlich relativ offensichtlich. Das eigentlich, kann jeder eigentlich für sich nachvollziehen. Und deshalb fällt wirklich auch wichtig, dass jeder für sich überlegt, was tut mir wirklich eigentlich im tiefsten gut und was tut mir im tiefsten wirklich nicht gut. Im Sinne, was macht mich eher freier, offener, umgänglicher, großzügiger, innerlich befreit, ausgeglichen, ausbalanciert. Was ist das, was tut mir wirklich im tiefsten wirklich gut, sodass ich auch anderen als gut begegnen kann, mit ihnen im guten Austausch sind, selbst wenn schwierige Personen sind, die eigentlich mit denen es nicht einfach ist. Was trägt dazu bei, dass ich denen gut begegnen kann? Und das Verrückte ist dann eben schon, das vielleicht noch als letztes, Leute, die wirklich tief auf dem Weg unterwegs sind, das sehen wir auch im christlichen Hintergrund, Heilige oder so, das sind Menschen, die können selbst größten Widersachen oder ihren Peinigern denen verzeihend begegnen. Das finde ich schon etwas ganz Verrücktes. Oder wenn Leute, die gefoltert wurden oder in Konzentrationslagern waren, seien das jetzt tibetische Nonnen oder Mönche oder eben auch Christen oder so, dass die denen, die sie peinigen, wirklich verzeihen können. Und keinerlei Groll haben gegen die Chinesen, die Tibeten da rausgetrieben haben. Und das, was da eben hinten dran steht, ist nicht, dass so sehr das Opfer ist, sondern der Täter. Der Täter ist das Opfer, weil er sammelt Karma an. Das Opfer erleidet einfach die Misshandlung und die Folge und den Missbrauch. Aber der Täter, der sammelt Karma an. Und weil die Tibeter das nicht glauben, dass du wirst ernten, was du säst, ermöglicht das eigentlich Mitgefühl. Wenn du wüsstest, was du dir antust, indem du dich so verhältst, wenn dir das wirklich bewusst wäre, würdest du es nicht mehr tun. Aber mir ist bewusst und deshalb empfinde ich wirklich Mitgefühl, obwohl ich das Opfer bin. Also findet so eine andere Sichtweise statt. Und das kann einem vielleicht manchmal auch einem helfen, mit schwierigen Menschen, denen wir begegnen, die uns wirklich zu Leid erleben. Wenn wir diese andere Perspektive haben, aus welcher inneren Motivation, aus welcher Geistesverfassung heraus handelst du, lebst du? Und was hat das für eine Rückwirkung auf dich in deinem weiteren Erleben? Dann wird es auch einfacher oder fällt einem ist eine Möglichkeit, dass man eher in eine Haltung kommen kann, wo man nicht in Aversion zu solchen Personen geht oder auch zu Situationen. Das hat dann schon eine rechte Kraft, die Drehung der Sichtweise, dass das Tun auf einen selber zurückwirkt und wir